Mein Titel für heute Morgen heißt das himmlische Callcenter. Ist ein interessantes Wort, das Bild, das ihr hier habt, ist das bekannte Bild, das wir natürlich sehr häufig auch sehen jetzt über diese Weihnachtszeit. Und ich möchte uns einmal ein bisschen näher bringen, dass Gott ein Ohr hat, nicht nur ein, sondern zwei Ohren hat für dich. Und nur in diesem Bild alleine wird uns aufgezeigt, dass Gott Menschen zu sich zieht. Hier waren eingeladen dazu, als Jesus geboren wurde, das wir jetzt feiern, hier wurde ja die Schafhirten eingeladen. Sie waren von der Unterschicht. Es waren aber auch Könige eingeladen, die waren von der Oberschicht, von überall, aus anderen Ländern, die gekommen waren. Also ich möchte, dass wir wissen, auch wenn wir manchmal uns vorkommen, vielleicht ist Gott zu beschäftigt oder vielleicht hat er zu viel zu tun mit all den Flüchtlingsproblemen und all die Leute, die eben auch so viele Probleme haben, ja, was zähle ich mit meinen kleinen Problemen? Gott ist groß genug und nimmt dein Rufen entgegen. Könnt ihr Amen sagen? Das will ich euch ein bisschen näher bringen. Und zwar, dass wir uns natürlich auch bewusst sind. Ich meine, wenn du mal eine Not hast und natürlich die Polizei anrufst, dann weißt du die Einwahlnummer 110 für Deutschland, stimmt's? In der Schweiz ist es anders. Ich muss mir das merken, in welchem Land ich bin. Aber 110, oder die Feuerwehr und Rettung, oder? 112, oder? Nichts ist schlimmer, als du wählst die Nummer, oder? Und oder? Alle Leitungen besetzt, bitte rufen Sie später an. Das wäre ein bisschen unschön, oder? Aber manchmal kommt es uns so vor, oder manchmal wird uns so rübergebracht, als ob zu busy ist, zu beschäftigt ist, als dass er unseren Anruf entgegennehmen kann von unseren Nöten, für das, was Gott in unserem Leben tun möchte. Nun, ich kann dir heute Morgen mitteilen, du hast eine direkte Einwahlnummer. Du brauchst nicht in der Schleife stehen zu bleiben. Nichts ist schlimmer, oder? Du nimmst das Telefon ab, du brauchst jemanden, die sagen, ja, wenn Ihr Anliegen dies ist, bitte drücken Sie die 1. Wenn Ihr Anliegen dies ist, bitte drücken Sie die 2. Und man fragt sich ja, wie viele Nummern wir jetzt denn hochgehen, ne? Und bis zum Schluss ist deins nicht drangekommen, ja? Und so musst du die letzte Nummer wählen. Ja, und wenn keins von diesen war, dann drücken Sie bitte die 7 und es fängt wieder von vorne an. Und so gehst du durch, oder? Also ein langwieriges Prozedere. Aber weißt du, Gott ist uns so nah. Und ich gebe dir die direkte Einwahlnummer. Ihr könnt mit mir aufschlagen zu einer Bibelstelle, und zwar in Jeremia, im Propheten Jeremia, bereits schon im Alten Testament, hat er uns mitgeteilt, dass er ein Ohr für uns hat. Dass wir eine direkte Notrufnummer haben jederzeit. Und die sollst du dir merken. Es ist eine ganz einfache Nummer, ja. Jeremia 3:3:3. Okay? Jeremia 33:3 ist es. Also ganz einfach sich zu merken. Schaut mal hier, was hier steht. Es heißt, Jahwe ist sein Name oder Jehova ist sein Name. Rufe mich an. Seht ihr, er sagt ja schon. Sollst du ihn mal anrufen? Ne? Kannst dein Telefon zur Hand nehmen, du kannst ihn anrufen. Ruf mich an. Und was sagt er? Ruf mich an und du wirst ein Besetzzeichen kriegen. Ruf mich an und du musst dich einfach mal durchwählen, mal schauen, ob ich ja Zeit habe für dich. Nein. Er sagt, rufe mich an, dann will ich dir antworten. Und will dir Großes und Unfassbares mitteilen, das du nicht kennst. Gott hat noch viel Größeres im Sinne für dich, als was du dir überhaupt vorstellen kannst. Also mein Lieber, das ist deine direkte Einwahlnummer. Immer wenn du denkst, Gott hat keine Zeit, ist nicht interessiert oder was ist denn los, denk einfach daran, Jeremia 3:3:3. Denk daran, weil was steht hier? Du kannst deinen Glauben darin setzen, ruf mich an, so will ich dir antworten. Und was wird seine Antwort sein? Nicht nein, nicht vielleicht, nicht warte eine Weile, nicht ich habe keine Zeit, sondern er sagt hier, so will ich dir Großes und Unfassbares, will ich dir aufzeigen. Was Gott tun möchte und tun will mit deinem Leben. Gewaltiges. Nun, wir haben ja gerade in diesem Wochenende, haben ja wir den 80. Geburtstag von meinem Schwiegervater gefeiert. Sie sind im Jahr 1961 sind sie ausgewandert nach Amerika. Und deswegen hat meine Frau ähnliche amerikanische Wurzeln, ist in Amerika geboren, so wie ich in Amerika geboren wurde. Und sie kamen dann später wieder zurück nach Deutschland und ich mit meinen Eltern in die Schweiz. Aber sie sind ausgewandert 1961 nach Amerika mit dem Schiff. So einem großen Schiff, oder unterwegs über den Atlantik, ne? Und es gibt so eine Geschichte von jemand, der eben auch in der frühen Zeit hat so ein Schiffsbillett, hat sein ganzes Geld aufgewendet, um ein Ticket zu kaufen, um mit dem Schiff nach Amerika zu fahren und hatte gerade noch genügend Geld übrig, um sich noch ein bisschen Käse und Crackers zu kaufen. Mehr nicht. Und so war er auf diesem Schiff ja mehrere Tage lang und er musste einfach zusehen, wie jeden Tag die anderen Schiffsgäste, ja, wie sie gespeist wurden im Speisesaal, mit dem Allerfeinsten, welches es überhaupt gab, mit Steak und Hummer und einfach überfüllt. Und jeden Tag sah er, wie das an ihm einfach vorbeigebracht wurde und er aß einmal seine Käse und Crackers. Und schließlich hielt er es nicht mehr aus. Und er suchte den Schiffsbeamten auf und sagte, sie, egal was es ist, ich bin bereit, Teller abzuwaschen. Ich bin bereit, Bäder zu machen, egal was es ist. Aber bitte, lassen Sie mich doch auch teilhaben an dieses feine Essen, was da ist. Ich kann die Cheese und Crackers nicht mehr aushalten. Und er sagte, ja, Sie, haben Sie kein Ticket für dieses Schiff oder was? Er sagte, selbstverständlich. Und er sagte, ja, in dem Schiffsticket ist auch das ganze Essen mit inklusive. Man muss es halt nur wissen. Und manchmal geht es uns Christen manchmal so. Wir gehen durchs Leben hindurch und wir haben nicht nur ein Reiseticket, ja, für die Ewigkeit, das Jesus für uns erkauft hat, sondern er hat auch für uns gesorgt, dass du nicht nur mit Käse und Crackers unterwegs sein musst. Jesus kam nicht und hat Käse und Crackers verteilt am Abendmahltisch. Hast du das gewusst? Er hat Brot und Wein ausgeteilt. Brot, das war sein Leben, das er für uns gab, damit wir ein Leben haben können, wie Jesus es sagte, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt und Leben im Überfluss. Und wie er auch den Wein brachte und sagte, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Damit wir Zugang haben zu Gott, damit er ein Ohr hat für uns, wie es hier heißt, ruf mich an. Was ist die Telefonnummer schon wieder? Jeremia 333. Ruf mich an, so will ich dir antworten. Und wir dir große und wunderbare, unfassbare Dinge aufzeigen. Das ist, warum dieser Jesus kam. Und er zeigt es auf in unserem Weihnachtsbild, das wir hier sehen. Er rief die Hirten, er rief Könige, er rief jeder, der dabei sein wollte, zu kommen und zu empfangen. Und auch jeder Einzelne von uns, wo wir hier sind. Nun, das Wort Jesus, gehen wir zu Matthäus Kapitel 1, schauen wir mal ein paar Verse an aus der Weihnachtsgeschichte, aus den Anfängen hier, wo der Engel zu Josef auch kam und ihm mitteilte, dass er mit seiner Frau Maria ein besonderes Kind zur Welt bringen würden. In Matthäus im Kapitel 1 und Vers 21, es heißt, und sie wird einen Sohn gebären, sagte der Engel zu ihm, und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Nun, Jesus, dieser Name Jesus wird aus zwei Worten zusammengesetzt. Das heißt, Jahwe rettet. Wie wir es vorhin gehört haben, ja? Ruf mich an, sagt Jahwe. Das ist der Name Gottes. Und dieser Name Gottes, Jahwe, heißt der Selbstexistierende. In anderen Worten, er existiert in sich selbst. Er braucht nichts außerhalb von sich selbst, ewig zu existieren. Nun, du brauchst Wasser und was zu essen, damit du noch am Leben bleibst. Du brauchst Luft, um am Leben zu bleiben. Du brauchst all diese Dinge, ja? Sonst wirst du nicht weiter existieren. Aber Gott existiert in sich selbst. Er hat das Leben in sich, er hat Licht in sich, er hat Liebe in sich, hat alles, was er braucht, in sich selbst. Und es heißt hier, dass dieses Kind soll Jesus heißen. Das heißt, Jahwe errettet. Der Selbstexistierende ist gekommen, um dich zu retten. Um dir ein neues Leben zu geben. Es heißt weiter hier in Vers 22 oder Vers 21, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Und das Wort Sünde ist so ein interessantes Wort, wenn man das genauer anschaut in der griechischen Sprache, weil wenn wir Sünde hören, dann denken wir an etwas ganz schreckliche Dinge. Nun, die gehören sicherlich auch dazu, aber das Wort Sünde bedeutet, schlicht einfach übersetzt, wörtlich übersetzt aus dem Griechischen, heißt das Ziel verfehlen. Das ist alles, was es bedeutet. Dass du das Ziel verfehlst. Das ist, was Sünde ist. Und vielleicht, wenn wir das von dieser Seite her anschauen, das Ziel verfehlen, ja, da muss man sich ja mal fragen, was ist denn das Ziel? Was ist das Ziel? Nun, wenn du anschaust in die Menschheitsgeschichten, auch in der heutigen Zeit, was ist das Ziel von der Menschheit? Sei es der gläubigen Menschheit, Christentum oder auch andere Religionen oder auch die atheistische Menschheit, die nicht an Gott glauben. Das Ziel von allen ist, einen Weg zu finden, ewig am Leben zu bleiben, ewig zu existieren. In der Medizin und so weiter, man sucht Wege, wie kann ich jung bleiben, wo ist der Jungbrunnen, ne? Wie kann ich länger am Leben bleiben? Wie kann ich mein Leben, oder das Ziel? Ewiges Leben, wie auch immer, was auch immer man darunter versteht. Und ich finde, dass das Interessante ist und das, was das Besondere ist am Christentum, dass Gott kam zu uns, um zu retten, wo in meisten anderen Religionen oder Wege, die man versucht, das ewige Leben zu erlangen, man versucht, selber irgendwie dahin zu gelangen. Den Weg zu Gott zu finden. Durch gute Taten, durch gute Lehren, durch Philosophien, durch Meditation, durch was weiß immer, was man auch immer tut. Durch nur gutes Essen, schon gut, ja, ist ruhig, gut. Und weißt du, was das Schöne ist am Christentum? Das Christentum beginnt eigentlich dort, wo alle anderen Religionen versuchen, erstmal hinzukommen. Weil es heißt hier, Jesus kommt und wird sie retten von ihren Sünden. Wird sie davon retten, dass sie das Ziel verfehlen. In anderen Worten, die Bibel sagt, oder? Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, sodass jeder, der an ihn glaubte, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Ewiges Leben habe. Das ewige Leben kriegst du nicht erst dann, wenn du stirbst und in den Himmel kommst oder wie auch immer, sondern das ewige Leben ist das, was Gott dir schenkt in Jesus, weil Jesus kam, um unsere ganze Schuld, unsere ganze Vergehung, alles, was wir falsch gemacht haben, falsch machen werden, dass er das für uns trug in seinem Leben, damit wir ewiges Leben haben können. Deswegen können wir natürlich auch Freimütigkeit haben, wenn wir etwas benötigen, dass wir ihn jederzeit anrufen können. Was ist die Telefonnummer schon wieder? Jeremia 333. Ruf mich an, so will ich dir antworten und dir Großes und Wunderbares zeigen. Also er will, dass wir das Ziel nicht verfehlen, dass wir mit Gott eine Beziehung haben. Und deswegen kam auch Jesus hier. Er kam zu uns, lesen wir hier weiter in Vers 23. Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie wird seinen Namen Emmanuel nennen. Was übersetzt ist, Gott mit uns. Gott mit uns. Nun, wir alle wissen, wie es ist, wenn wir mit dem Handy unterwegs sind und wir hoffen, dass wir irgendwo in einer Gegend sind, wo wir Empfang haben. Aber ist die Antenne zu weit weg, kriegst du keinen Empfang mehr. Da geht gar nichts mehr. Kriegst du niemand mehr drauf. Aber weißt du, was die Bibel uns sagt? Gott ist nicht so weit weg, einfach irgendwo weit weg im Himmel, ja, irgendwo fehlt eine Antenne unterwegs. Der Empfang ist schlecht. So, das heißt, er wird Emmanuel heißen, Gott mit uns. Mit uns. Er kam zu uns, um eine Beziehung mit uns zu haben. Mit dir. Weißt du, wenn du ihn anrufst, so will er hören. Dieser Jesus. Das ist das Besondere, dass Jesus kam, Gott kam und wurde Mensch, damit er eben auch empfinden kann wie du. Er hat ein Leben gelebt als Mensch. Gott wurde Mensch. Verstehen wir, was das bedeutet, wenn wir Weihnachten feiern? Dass Gott Mensch wurde. Im Hebräerbrief, schaut das hier kurz an, weil das beschreibt es für uns ein wenig, damit wir begreifen, wie groß Gott dich, wie sehr Gott dich liebt. Hebräerbrief, Kapitel 2 ist es, um wie besonders du bist, warum Gott nicht besetzt ist, wenn du ihn anrufst. Was ist die Telefonnummer? Jeremia 333. Ich sagte, wenn du nach Hause kommst, du wirst es nicht vergessen. Ist wichtig, Notrufnummern musst du kennen, weil in dem Moment, wo man eine Not hat, da hast du vielleicht keine Zeit zu überlegen, ja, was ist die Nummer schon wieder? Hebräerbrief Kapitel 2, Vers 14, hört mal hier. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind. Wer hat Blut und Fleisch? Ja, Blut und, ja, okay. Hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel. Und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. In anderen Worten, er wurde wie wir. Er wurde ein Mensch. Gott wurde Mensch. Denn er nimmt sich doch wohl nicht der Engel an, sondern der Nachkommenschaft Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer hoher Priester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Stell dir das mal vor. Gott, der Selbstexistierende. Und was macht Gott aus? Es macht aus, dass er allmächtig ist, dass er allgegenwärtig ist, dass er allwissend ist. Das ist, was Gott ausmacht. Nach der Bibel. Er kann alles, er weiß alles, er ist überall. Aber all das legte Jesus zur Seite, als er Mensch wurde in Bethlehem. Weil ein Mensch musste den Beweis erbringen und die Schuld von uns allen auf sich nehmen, indem er selber ein schuldloses Leben geführt hat. In anderen Worten, er hat die Zeche bezahlt für uns. Weil jeder von uns selber abgefallen ist von Gott und selber gesündigt hat in seinem Leben, muss jeder mit seinem eigenen Leben bezahlen. Aber Jesus, der ein vollkommenes Leben gelebt hat, er konnte all unsere Schuld auf sich nehmen und einen Weg wieder zu Gott zurückbringen für uns. Das ist schön, das ist die Nachricht. Jesus also hier, heißt es, er wurde jemand, der mitfühlen kann mit uns. Nun, wir reden hier von Gott. Ich glaube, niemand kann sich das wirklich klar erklären, wie kann wirklich Gott Mensch werden. Das ist, stell dir so das ein bisschen vor, oder wie wenn du einfach da eine Straße von Ameisen hast, ne? Wahrscheinlich da würdest du es merken, oder? Weil es nicht sein sollte in diesem Saal. Aber wenn du auf der Straße einfach gehst, oder eine Straße Ameisen gehen durch, ja, du gehst einmal drüber hinweg. Du sagst, oh, ich spüre das Schreien, das Wehtun von den Ameisen. Du hast keinen Bezug zu den Ameisen irgendwie. Also du hast vielleicht einen kleinen Ameisenfarm zu Hause oder was weiß ich. Aber eigentlich, du kannst dich nicht identifizieren mit denen. Die sind zu weit weg, zu klein, zu unbedeutend irgendwie, irgendwo. Also man denkt nicht zweimal darüber nach, ich kann nicht schlafen, ich habe über eine Ameise zertreten, die heute. Verstehst du? Irgendwie ist es ein bisschen schwierig, mitzufühlen, was die durchmachen. Wenn sie all diese Riesen haben, die um sie herum, oder? Stell dir mal vor, das ist nicht im Vergleich zu wie groß und gewaltig Gott ist zu uns Menschen. Und doch wurde Gott Mensch, legte seine Allmacht zur Seite. Jesus war nicht allmächtig in seinem Leben, er hat es zur Seite gelegt. Sagt die Schrift uns nicht, dass das Wunder, wo er Wasser in Wein verwandelte, in Johannes Kapitel 2, das erste Wunder war, das Jesus tat. Warum hat seine Familie Anstoß genommen, als Jesus anfing, Wunder zu wirken? Und sie sagten, ist das nicht Jesus? Sind nicht seine Brüder und Schwestern hier bei uns? Woher kommt ihm das? Er legte seine Allmacht zur Seite. Er legte seine Allwissenheit zur Seite. In Lukas Kapitel 2 steht nämlich dort, dass Jesus nahm zu an Weisheit. Wir meinen manchmal Jesus, er wusste immer alles, er konnte immer alles. Nein, er lebte ein normales Leben wie du und ich. Also in anderen Worten, auf der anderen Linie, wenn du anrufst, du hast jemanden, der mitfühlt. Nichts ist schlimmer heutzutage, als wenn du eine Callcenter anrufst, oder? Und am anderen Ende ist jemand, der einfach kein Befugnis hat. Und die lassen dich einfach stehen. Ja, tut uns leid, können wir nichts für sie machen. Ja, geben sie mir den Chef. Ja, dann gibt's irgendwo, keine Ahnung. Du bist irgendwo in einem Callcenter gelandet, wo niemand irgendwo Befugnis hat. Einfach gestrandet. Aber so ist es bei Gott nicht. Weil er sagt uns, Jeremia, 333, ruf mich an und ich will dir antworten. Hast du schon mal versucht? Tu es. Vertraue darauf. Weil er weiß, er spürt, er fühlt mit dir mit. Denk daran an die Geschichte von Jesus selbst. Wie war es? Ich meine, wenn ich Gott gewesen wäre und ich kommen würde als Mensch und meinen Sohn schicken würde als Mensch, ich würde dafür schauen, dass er in einem Palast geboren wird und nicht, sicherlich nicht in einem Stall. Ich hätte dafür gesorgt, dass er in Jerusalem, die Hauptstadt, dort, wo das Leben ist, geboren werden würde und nicht in Nazareth. Aber er sollte ein normales Leben führen, wie du und ich, und herausfinden und spüren, was es auch heißt. Wisst ihr noch, als Nathanael, auch Bartholomäus genannt, als er hörte von seinem Freund Philippus, dass sie den Messias gefunden hätten, da hat Nathanael natürlich gefragt, wer ist das denn? Und Philippus sagte ihm, es ist Jesus von Nazareth. Und als er hörte von Nazareth, kann irgendwas Gutes aus Nazareth kommen? Wie bitte? Man, wir können uns manchmal gar nicht vorstellen, was Jesus bereit war, auf sich zu nehmen. Warum wurde Jesus in einem Stall geboren? Sind wir mal ehrlich, es ist niedlich. Es ist niedlich, zu Weihnachten die ganze Krippe aufzubauen oder das Schöne zu haben und das Jesuskind in die Krippe reinzulegen. Das ist sehr nett und niedlich für uns. Aber versetz dich mal in die Schuhe von Josef und Maria. Josef mit seiner hochschwangeren Frau kommen nach Bethlehem, weil sie sich zählen lassen müssen. Also es ist eine Flüchtlingswelle unterwegs damals. Musst du es verstehen. Weil alle mussten ihren Heimatort zurückkehren, um sich dort zählen zu lassen, damit noch mehr Steuern eingetrieben werden können. Also alle waren nicht sehr guten Mutes um diese Weihnachtszeit herum. Es wurde noch nicht Weihnachtszeit genannt, natürlich. Und so kommen sie nach Bethlehem, und das ist die Vaterstadt von Josefs Vorfahren, da gab es natürlich Verwandte, aber ich frage mich, na gut, Herberge war voll, waren viele unterwegs, aber warum nimmt niemand diese junge Familie auf mit einer hochschwangeren Frau? Hast du dich schon mal gefragt? Ich meine, auch wenn du jemand anders in der Stube hast, oder würdest du sagen, ja bitte, wir haben eine hochschwangere Frau, wir müssen ihr Vorrang geben. Und in der damaligen Kultur war sowieso die Gastfreundschaft das Höchste von allem. Weißt du warum? Weil natürlich für uns, wir verstehen, Maria, es war eine jungfräuliche Geburt. Deswegen ist das Kind nicht der Sohn von Josef, sondern das Kind war Gottes Sohn. Und Gott hat seinen Samen gelegt in Maria. Also es war eine jungfräuliche Geburt, weil nur Gott selber, der als Mensch kam, konnte all unsere Schuld als gesamte Menschheit auf sich nehmen am Kreuz, für uns das erledigen, damit wir wieder zurück in eine Gemeinschaft und in ein Leben mit Gott kommen können. Für uns ist es natürlich schön, die jungfräuliche Geburt, wunderbar. Aber für die Leute damals, was willst du deinen Nachbarn sagen? Ja, meine Frau ist schwanger, es ist jungfräuliche Geburt, weißt du. Hast du irgendeine bessere Lösung? Müssen wir uns verstehen. Also in anderen Worten, ich meine, auch selbst Josef, als plötzlich seine Frau ein bisschen größer wurde, dachte ich, also Schatz, wir müssen ein bisschen weniger in McDonald's essen gehen oder irgendwas ist da los. Und sie sagt, nein, ich bin schwanger. Ja, was heißt schwanger? Ja, weißt du, ein Engel ist mir erschienen und das in mir erzeugt ist von Gott. Oder? Und er wollte sie entlassen. Er wollte sie nicht öffentlich zur Schau stellen, weil sonst in der damaligen Zeit hätten die Juden eigentlich jemand, die außerliche Verkehr gehabt hat, eigentlich steinigen. Aber er sagte, nein, also ich werde sie einfach heimlich entlassen. Und ein Engel kam zu ihm und sagte, nein, nimm deine Frau zu dir, es stimmt, denn das Kind in ihr erzeugte ist von Gott. Wow, super. Aber die Nachbarn, die Freunde, die Familien und so weiter, als sie nach Bethlehem kamen, das waren die ausgestoßen. Wo ist das Kind? Das ist Jesus immer nachgeworfen worden. Wisst ihr, warum das Jesus nicht angenommen wurde als der Messias? Ich meine, wenn es schon Gott in Person war, dann er muss ja ganz besonders gewesen sein. Aber er hatte keine Geschlechtslinie gehabt. Wer sein Vater war, wusste man nicht. Ist Maria vergewaltigt worden? Hat sie sonst irgendwo? Das ist, was ihm nachgeworfen wurde. Kannst du es lesen in der Schrift? Man hat Jesus dann später nachgeworfen. Jesus, wo ist dein Vater? Du bist ein Samaritaner, also du bist von einem Mischvolk. Wir wissen nicht, woher du bist. Das, was Gott bereit war, auf sich zu nehmen, für dich und für mich. Und deswegen wollte ihn niemand aufnehmen und er landete dann schlussendlich in einem Stall. Aber dieser Jesus, er wuchs nicht auf in Jerusalem, sondern in Nazareth. Er wuchs nicht auf in einer sehr vermögenden Familie, sondern in einer Familie, die er eigentlich nicht sehr viel hatte, Josef und Maria. Er wuchs nicht auf, ausgebildet von den besten Theologen seiner Zeit, sondern als einfacher Handwerker. Gott selber, der ein unscheinbares Leben geführt hat, 30 Jahre lang. Unglaubliche Story. Warum? Damit er mitfühlen kann mit dir. Er spürt, er weiß, was es heißt, ein normales Leben zu führen. Er war nicht abgeschottet von allen anderen. In anderen Worten, wenn du anrufst, was ist die Nummer schon wieder? Jeremia 3:3:3. Da wird er antworten. Er wird antworten. Ich bin ja, also für diejenigen, die nicht wissen, ich habe meine ersten Schritte eigentlich im Dienst, im Predigtdienst, habe ich hier machen dürfen, in der Gemeinde mit Pastor John und Mirjana Angelini. Ich habe gerade die Bibelschule absolviert. Sie hatten ihre Gemeinde gerade begonnen in Harlaching, oder? War das? Oder wo? Harlaching, in der Altari-Straße, in einem Haus. Und sie haben mich gefragt, ich habe eigentlich noch nie gepredigt, außer in einem Altersheim, wo die Damen, die dort waren, die konnten sowieso nur die Hälfte verstehen von dem, was ich sagte. Also ich war ja schon froh, dass sie einfach ständig lächelten. Ja, dass sie. Auf jeden Fall, Pastor John hat mich dann gefragt, ob ich die Gemeinde, die er gerade vor ein paar wenigen Monaten angefangen hat, im Oktober 82, ob ich da die zwei Sonntage predigen würde für ihn, als sie dann nach Amerika gingen. Und ja, da war ich da und habe meine ersten Predigten. Als ich dann da war, spürte ich einfach, ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Hilfe. Ja. Und so empfand ich, dass ich wirklich hier nach München ziehen sollte, um wirklich einmal meine nächsten Schritte zu machen unter ihre Hilfe und Führung, ja, als junger 22-Jähriger, dass ich war. Nun, ich habe dann mit Pastor John und Mirjana gesprochen, als sie zurückkamen von Amerika, und fragte, ob sie bereit wären, mich aufzunehmen, dass ich ihnen helfen könnte. Und sie zeigten mir ihr Keller, in dem ich wohnen würde. Sagte, ja, wenn du das haben möchtest, dann kannst du gerne kommen. Und ich merkte, doch, das ist es. Ja, ich brauche einfach ein paar Leute, die mich ja ein bisschen in die Lehre ziehen hier. Gut. Aber das Problem war, ich bin ja direkt von Amerika in die Schweiz gekommen, hatte mich schon angemeldet und das Schweizer Militär klopfte schon an meiner Tür. Ich war ja 22, in der Schweiz haben wir ja auch Militär, die Armee, die man besuchen muss. Und ich hatte schon meinen Marschbefehl für die Rekrutenschule. In 4 Wochen sollte ich einrücken. Aber ich wusste, nein, Herr, ich muss nach Deutschland. Das ist der Ort, an dem du einfach meine nächsten Schritte machen möchtest. Und so rief ich ihn an. Ich nahm mein geistiges Telefon, wählte Jeremia 3:3:3, ruf mich an, so will ich antworten, sagte, Herr, du musst einen Weg schaffen, dass ich nach München kommen kann. Weil Rekrutenschule bei uns, 17 Wochen und dann geht's dann weiter, ne? Also ging ich dann schnurstracks, ging ich dann zu der Behörde und in der Gegend, wo ich war, und gab ihnen mein Papier, dass ich Auslandurlaub beantrage. Und der Kerl hinter der Scheibe oder mit einer dicken Zigarre. Was wollen Sie? Hat gerade gesehen, ich bin gerade erst aus Amerika gekommen, jetzt haben Sie mich endlich. Ich sagte ihm, es ist ganz wichtig, ich muss nach Deutschland wegen meiner Weiterbildung. Das ist aber auch für uns wichtig. Er sagte, das können Sie vergessen. Jetzt sind Sie da, jetzt haben wir Sie. Nachher können Sie machen, was Sie wollen. Ich dachte, nein. Ich rief den Herrn an. Jeremia 3:3:3. Ruf mich an, so will ich dir antworten. Großes und Unfassbares. Und ich wusste, es ist unfassbar. Also Schweizer Militär zu etwas zu bewegen, was sie nicht wollen, meine Lieben. Ihr wisst ja, wie es Militär ist hier, oder? So etwas geht nicht, wenn sie dich schon haben. Aber ich wusste, der Herr weiß es. Und so sagte ich dem Herrn, geben Sie mir meinen Antrag wieder zurück. Und ich nahm es gleich zurück und ich sagte, ich fahre direkt in die Stadt rein. Ich fahre in die Stadt nach Zürich zu dem großen Büro, ging da rein, legte meine Papiere hin und sagte, Sie, ich muss nach Deutschland. Ich bin erst gerade aus Amerika zurück, aber ich muss jetzt nach Deutschland. Müsste eigentlich 4 Wochen in die Rekrutenschule, sagte ich gerade da, aber ich muss nach Deutschland. Er schaute die Papiere an, schaute mich an, ja, Sie sind jetzt, seit kurzem wieder da. Ja gut, okay. Stempel drauf, musste keinen Militärpflichtersatz mehr zahlen, hätte ich eigentlich nur wieder müssen, 3 Jahre lang, oder? Weil ich wieder kurz angemeldet war, sagte, gehen Sie ruhig. Sie dürfen wieder gehen. Ruf mich an, sagt der Herr. Und so kam ich nach München und war dann hier 2,5 Jahre. Gott beschenkte mich mit meiner wunderbaren Frau Vivian, die da war. Ich musste nicht einmal Kamele zahlen, oder? Hatte auch keine Kamele, um zu zahlen. Aber wurde beschenkt. Gott führt und leitet dich in deinem Leben. Ich weiß nicht, was es ist, was du brauchst. Neuer Job, neue Arbeit. Vielleicht bist du angegriffen mit Krankheit. Gott ist da und wir haben jemanden, der ein Leben gelebt hat, wie du und ich, der uns verstehen kann. Der weiß, wie es uns geht. Also wenn wir Weihnachten feiern, diesen Jesus feiern, der aber nicht einfach nur kam als Baby, sondern er ist erwachsen geworden. Und er gab sein Leben am Kreuz und der Beweis dafür, dass er wirklich der war, für den er sich ausgab, war, dass er von den Toten auferstanden ist, wie er es proklamiert hat, bevor er zum Kreuz gegangen ist. Nun, es war nicht etwas Verstecktes, was er gemacht hat. Er hat nicht überlegt, ja nachher, wir machen eine Legende dann draus, dass die Jünger sich das überlegt haben, wir sagen nachher, er sei von den Toten auferstanden. Die Jünger haben nicht einmal daran gedacht. Aber sogar die Feinde von Jesus wussten, als er sagte, er würde nach 3 Tagen wieder auferstehen. Also setzt einen Siegel, sagte sie den Römern, damit nicht die Jünger kommen und sagen, sie hätten ihn, ja, er wäre auferstanden. Und siehe, das konnte ihn nicht einmal zurückhalten. Also Jesus hat den Tod besiegt, wie wir es gelesen haben hier in Hebräerbrief Kapitel 2. Die Geschichte, wenn du es anschaust, die Geschichte hat keine Erklärung dafür, wie das Christentum sich so entwickelt hat, wie es bis heute ist, wenn es nur auf eine Legende beruht hätte. Weil es steht und fällt mit der historischen Tatsache, ist Jesus von den Toten auferstanden oder nicht? Was hätte den Halbbruder von Jesus namens Jakobus dazu bewegt, an ihn zu glauben als den Auferstandenen, wenn er ihn nicht gesehen hätte nach seiner Auferstehung? Weil er glaubte nicht an ihn vorher, vor seinem Tod. Was hat Saulus zu Paulus gemacht? Jemand, der gegen den christlichen Glauben gekämpft hat. Aber nachher wurde er der größte Vertreter des christlichen Glaubens in der Geschichte. Oh, wir haben einen Gott erlebt. Und er sagt uns, ruf mich an. Gib mir hier zum Abschluss hier zum Römerbrief von Kapitel 10. Römerbrief Kapitel 10. Ich möchte, dass du einfach weißt, dass wenn du eine Not hast, wenn du was brauchst, wir haben eine ganze Bibel voll von Verheißungen, von Dingen, die Gott tun möchte. Wenn du bei dem Herrn anrufst, du musst einfach wissen, es klingelt nicht einfach nur so, wie du es dir einfach ja, gewohnt bist, ihr wisst ja, wie es ist, wenn es zu Hause klingelt, oder mit dem normalen Klingelton, oder wie auch immer das tönt. Mal gucken. Nein, so klingelt es bei mir auch nicht. Da würde ich nicht nochmal aufwachen. Ja, das ist furchtbar. Morgen früh. Hört es? Nein. Weißt du, wenn es im Himmel klingelt, wenn du anrufst beim Herrn, weißt du, wie es sich anhört? Ein bisschen mehr so. So tönt es beim Herrn, wenn du anrufst, meine Liebe. Oh, wer ruft jetzt da wieder an? Ja? Can you feel the love? Can you feel? So liebt er dich. Und so steht es auch im Römerbrief hier. Kapitel 10 und Vers 13. Halleluja, es heißt, denn jeder, oder lesen wir ab Vers 12, denn es ist kein Unterschied zwischen Juden und Griechen, denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Gerettet von Sünde, Krankheit, Befangenheiten. Jesus kam, um dich zu retten. von alles, was in diesem Leben einfach an Todbringendes ist. Weil Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und Leben im Überfluss. Also wenn du den Herrn anrufst, seinen Namen anrufst, was ist sein Name? Der Selbstexistierende rettet, Jesus. Das heißt, jeder, der seinen Namen anruft, wird gerettet. Und wenn du ihn anrufst, weißt du was, dann klingelt es im Himmel. Can you feel the love tonight? Amen. Lass uns aufstehen miteinander. Spüre einfach seine Liebe. Er hört dich. Er weiß deine Situation. Er weiß, wo du lebst. Er weiß, was es ist, ein Hartarbeiter zu sein, ein Handwerker zu sein im Alltag. Er weiß, was es sein, ein Ausgestoßener manchmal zu sein von seinen Nächsten, von Leuten, die einem nicht verstehen. Er weiß, was es heißt, unter Bedrängnis und Not Schwierigkeiten zu leben. Und deswegen hat er 30 Jahre lang ein Leben gelebt, versteckt in der Geschichte der Welt, bis er mit 30 Jahren hervorkam und anfing, das Evangelium der Rettung zu verkündigen. Lass uns doch heute den eigenen Augen schließen. Einen kurzen Moment hier. Ich möchte einfach, dass du einfach in dich hineinschaust. Dieser Jesus kann jemand, der etwas ganz Besonderes für dich bedeutet. Er kam für dich. Er kam für dich und liebt dich über alles. Dass du das Ziel nicht verfehlst, denn Gott hat einen Plan für dich, für alle Ewigkeiten. Etwas Wunderbares, etwas Schönes. Jesus hat den Tod und den Teufel besiegt für dich, damit du ein Leben haben kannst mit ihm, in innerem Frieden, innerer Freude. Vielleicht sind es Stürme, die dich umgeben, aber will dich begleiten und dich führen und leiten. Vielleicht scheint es so, als ob alles auf dich hineinstürzt. Aber Jesus ist derjenige, der dein Anrufen gegennimmt und wird dir Großes und Unfassbares auch zeigen und Wege aufweisen, von denen du keine Ahnung hast. Gott hat Wege, auch wenn wir nicht wissen, wie sie gehen.
Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen und sich über die Arbeit von Gospel Life Center informieren. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen.